Inside Wirtschaft, der Podcast mit Manuel Koch.
Hohe Produktionskosten und eine strenge Regulierung. Immer mehr Großkonzerne, vor allem aus dem Chemiebereich, verabschieden sich aus Europa und Deutschland. Kann man das wieder umkehren? Und wir schauen heute beim Rohstofftalk auf Gold. Das hält sich weiterhin auf einem sehr hohen Niveau. Das Ganze mache ich mit Michael Blumenroth, Rohstoffanalyst bei der Deutschen Bank. Herzlich willkommen beim Rohstofftalk.
Ja, schönen guten Tag, Herr Koch.
Ja, der Druck auf den Konzernen ist hoch, immer mehr verlassen die EU. Ich sag mal, viele Rohstoffe haben wir jetzt ja auch schon hier nicht, verlassen uns dann auch noch die Konzerne. Wo führt das dann praktisch hin? Wie sehen Sie da die aktuelle Lage?
Ja, sie ist vielleicht kritisch, aber nicht hoffnungslos, wie man dann immer mal so gerne sagen kann. Also ja, Rohstoffe, da hatten wir sicherlich in der Vergangenheit schon mehrmals darüber geredet, dass wir in Europa ja doch recht rohstoffarm sind, beziehungsweise wenn wir mal Rohstoffe haben, dass wir die auch nicht unbedingt gerne fördern, wegen Verschmutzung und ähnlichen Kriterien, die halt nun mal leider mit Rohstoffförderung verbunden sind. Werden besser importiert. Die sind ja auch meistens günstiger, wenn man sie importiert. Und das ist auch schon eines der Probleme sicherlich, wenn man sich jetzt die Firmen anschaut, dass es teilweise natürlich die Produktion im Ausland günstiger ist. Einerseits, man hat geringere Arbeitskosten, man hat geringere Stromkosten. Und jetzt, was noch hinzukommt, gerade im Thema USA zum Beispiel, dort werden die Steuern ist recht marginal, aber sie werden weiter gesenkt, während da in Deutschland das Ganze erst auf die nächste Legislaturperiode verschoben wird. Also da ist so eine Gemengelage, die jetzt durchaus nicht unbedingt schön ist, aber nichtsdestotrotz, das Ganze ist nicht hoffnungslos. Wir haben hier in Deutschland ja zumindest auch einen sehr rechtsstaatlichen Raum. Wir haben ja sichere Infrastruktur, da arbeiten wir jetzt dran, dass er das Paket auf den Weg gebracht. Also für die Zukunft erwarten jetzt auch viele Analysten, die sehen jetzt tatsächlich auch im nächsten Jahr ein Wirtschaftswachstum in Deutschland, wie wir es jetzt seit langen Jahren, seit der Covid-Pandemie nicht mehr gesehen haben. Also ich würde jetzt nicht tatsächlich dann in Trübsal oder Trübsalblasen oder in Depressionen verfallen, sondern wenn man jetzt an den richtigen Stellschrauben dreht, dann denke ich mal, wir haben in Deutschland hat auch so viel Expertise, gerade Sie hatten den Chemiesektor erwähnt, Deutschland immer Chemie, Pharma, ganz vorne mit dabei gewesen, Autoindustrie natürlich auch. Und ich denke, das ist wie so ein schlafender Riese, den man einfach mal wecken muss. Aber Sie haben zu Recht gesagt, es gibt da einige sicherlich Stellschrauben, an denen man dann auch vorher noch drehen müsste.
Ja, ist es vielleicht schon zu spät, weil viele Konzerne haben Deutschland dann auch schon in den Rücken gekehrt, haben Mitarbeiter entlassen. Kann die Politik da noch gegensteuern?
Ja, ich denke schon. Ich meine, das Thema ist jetzt, hoffe ich, auch angekommen. Man sagt ja, nach der Sommerpause der Bundeskanzler Merz und auch Wirtschaftsministerium haben ja gesagt, dass man sich dann nochmal Gedanken machen wird in der Sommerpause, vielleicht in den Bergen oder am See, mal ein gutes Buch in der Hand, mal Zeit ein bisschen nachzudenken, dass jetzt auch die Wirtschaft dann ein großes Thema sein wird. Das ist ja auch eines der Themen im Bundestagswahlkampf gewesen. Die Leute wissen ja, wie es hier demografisch, wie es uns Deutschland beschert ist, dass die Infrastruktur gedarbt hat, lange Jahre lang, und dass wir natürlich auch jetzt ein Problem haben mit Sozialversicherung zum Beispiel, mit den Beiträgen, die jetzt auch in irgendeiner Form wieder runterkommen müssen. Ich glaube, dieses Thema ist es adressiert. Klar, die Firmen denken ja auch langfristig. Einige Firmen haben jetzt schon angefangen, tatsächlich Einsparprojekte auf den Weg zu bringen. Aber ich denke, auf mittlere bis lange Sicht Firmen, die langfristig planen und die sehen, dass sich hier dann auch was tun wird im nächsten Jahr in Deutschland oder vielleicht schon Ende dieses Jahres. Für die lassen sich dann auch Bonbons finden, um es mal jetzt platt zu sagen. Vielleicht, es geht ja gerade ums Thema Steuer, es geht ja um das Thema Sozialabgaben und natürlich auch günstigere Strompreise und gute Infrastruktur. Wenn die Regierung da einiges auf den Weg bringen wird, dann bin ich doch eigentlich weiterhin recht zuversichtlich dafür.
Schauen wir mal auf ein anderes Thema. Auch in diesem Jahr setzt sich ein Trend fort, dass weniger Gas und Öl gefördert werden von den Unternehmen. Heißt das auch noch mit dem Nahostkonflikt im Nacken, dass die Gas- und Ölpreise in Zukunft teurer werden könnten? Oder ist das noch im grünen Bereich?
Ja, das ist alles noch im grünen Bereich. Also die Ölpreise, die hatten jetzt diese starke Aufwärtsbewegung gesehen, als der Konflikt im Nahen Osten zwischen Israel und dem Iran eskalierte, diese 12 Tage. Da gab es einen deutlichen Sprung aufwärts der Ölpreise. Es waren 10-12% innerhalb kürzester Zeit. Aber nachdem Donald Trump dann diese Waffenruhe eingefordert hatte, sind die Ölpreise genauso schnell auch wieder runtergekommen. Wir sehen momentan recht starke Schwankungen an den Ölmärkten. Es geht jeden Tag mal so 2,5% drauf, im nächsten wieder runter. Also wie so eine Achterbahnfahrt, die aber eigentlich eher seitwärts geht. Thema in den Ölmärkten ist weiterhin das recht hohe Angebot mit der Nachfrage, die noch ausbaufähig ist, um es mal so zu sagen. Wir haben jetzt die Sommersaison, da ist gerade die Ölnachfrage aus Gründen jetzt Benzin, gerade Sommerreisesaison Europa, USA, wächst die Nachfrage stark. Aber da hat zum Beispiel jetzt auch OPEC Plus darauf reagiert. Sie haben jetzt ihre, oder die werden am 1. August ihre Fördermengen um 540.000 Barrel, wenn ich mich nicht irre, erhöhen, also mehr als der Markt erwartet hat. Vielleicht kommt im September dann noch eine nächste Erhöhung hinterher. Also nach oben hin, denke ich mal, da sind die Preise doch schon so ein bisschen gedeckelt, zumal auch die Botschaft von US-Präsident Trump ja ist, der will ja die Inflationsrate unten haben, dass die Ölpreise niedrig zu sein haben. Und da seine Partnerländer im Nahen Osten, also gerade jetzt Saudi-Arabien, die sind dann doch auch bemüht, da durchaus auch dann vielleicht aufgrund der geopolitischen Zusammenarbeit dann auch da diesem Wunsch durchaus auch vielleicht mal ein bisschen Folge zu leisten. Also gerade Saudi-Arabien hat zuletzt über der Quote gefördert. Man kann es natürlich nicht ausschließen, jedwede Eskalation könnte da für Probleme sorgen. Auch jetzt ganz neu ist ja jetzt auch die Ansage von Donald Trump, dass er Staaten mit Zöllen belegen möchte, mit hohen Zöllen bis zu 100%, die noch Öl von Russland kaufen. Würde das tatsächlich der Fall werden, da haben wir noch Zeit bis September, bis da dann die Entscheidung fallen wird, könnte das natürlich das Ölangebot dann verringern, weil weniger russisches Öl nach China oder nach Indien gelangt. Vielleicht ganz kurz zu Gas, da gab es auch so ein bisschen eine Mitbewegung mit dem Ölpreis nach oben, dann kam es wieder runter. Da haben wir tatsächlich in Europa ein kleines Problem, dass die Speicher jetzt geringer gefüllt sind als in den vergangenen 4-5 Jahren. Trotz dessen, dass wir ja immer noch sehr abhängig sind von Lieferungen aus dem Ausland, gerade für flüssiges Gas aus den USA oder aus dem Nahen Osten, aus Oman und ähnlichen Ländern. Da besteht durchaus die Gefahr, dass wenn jetzt nochmal sehr heiße Tage kommen, die Klimaanlagen auf Vollgas laufen müssen und dann ein kalter Winter kommt, dass wir da in eine Falle reinlaufen, dass die Preise nach oben tatsächlich ausbrechen könnten noch ein Stück, aber da sind wir momentan auch noch relativ entspannt. Eigentlich sehen wir Öl und Gas momentan auf einem Niveau, wo wir jetzt sehr wenig Potenzial sehen für stark steigende Kurse.
Ja, Sie haben Donald Trump und die Zölle schon angesprochen. Wie ist denn die Lage am Rohstoffmarkt, wenn jetzt zum Beispiel Zölle kommen und Kupfer zum Beispiel in Europa deutlich günstiger, 30% vielleicht günstiger wäre oder 50%, als dann in den USA. Hat das eine Auswirkung?
Ja, das hat mittellangfristig definitiv Auswirkungen. Also die größten Auswirkungen wird es wahrscheinlich auf den US-Verbraucher haben. Wenn tatsächlich die 50% Zölle kommen, bedeutet das dann auf mittlere bis lange Sicht der US-Verbraucher oder der Konsument von Kupfer zahlt 50% mehr als derjenige in Europa. Schwieriges Thema. Man hat auch die Reaktion der Märkte gesehen, als Donald Trump dann diese 50% Zölle annonciert hat. Der Markt hatte erstens erwartet, dass das Announcement später kommt und zweitens, dass die Zölle eher so Richtung 25% ausgerufen werden, nicht 50%. Wir haben 17%igen Sprung gesehen von Kupfer in New York, wenn gleichzeitig der Kupferpreis in London ein bisschen nach unten gegangen ist. Und wir haben tatsächlich jetzt den Preis für Kupfer in New York an der Börse 25% über dem von Kupfer in London. Das zeigt zwei Sachen. Der Markt rechnet damit, dass die Zölle kommen. Er hat diese 50% immer noch nicht eingepreist, was vielleicht ein bisschen blauäugig ist, weil wir haben auch 50% auf Stahl und Aluminium. Also Donald Trump macht ernst, wenn es um Metalle geht. Das könnte natürlich auch für Kupfer drohen. Die Effekte werden im zweiten Halbjahr, könnten die recht spannend sein. Und zwar könnte sich genau das Ganze umkehren. In den USA gibt es vielleicht erstmal zurückgehende Preise, weil die Lager voll sind. Die werden erstmal abgebaut werden bis Ende des Jahres. Und dann 2026 schlägt dann die Preiskeule wieder zu, wenn die Lager wieder aufgefüllt werden müssen, wenn bis dahin die Zölle in Kraft sind. In Europa sind die Lager leergeräumt worden. Alles Kupfer ist rübergeschafft worden Richtung USA. Ich habe im Bloomberg gelesen, sogar Richtung Hawaii und Puerto Rico, was am nächsten ist. Alles noch schnell ins Lagerhaus rein, bevor die Zölle am 1. August sind. Kraft treten werden. Also so ein Windhundrennen, so schnell wie möglich das Kupfer rüberbringen, bevor der Zoll am 1. August in Kraft tritt. Die Lager in Europa werden leer sein, gerade in London, und die müssen dann wiederum aufgefüllt werden. Das bedeutet, dass der Preiseffekt sich umkehren kann. Also das Kupfer in USA erstmal billiger wird und in Europa und in Asien teurer werden wird in der zweiten Jahreshälfte. Aber um auf Ihre Frage zurückzukommen, mittel- bis langfristig würde das bedeuten, dass wir tatsächlich zwei verschiedene Preise für Kupfer haben. Einen, der wesentlich teurer ist in den USA und einen, der günstiger ist in Europa. Und wer hat das Ganze zu tragen? Im Endeffekt der Kupferverarbeiter, der die Drähte baut, der Autos damit baut oder Kupferleitungen halt für Telekommunikation baut. Also die, wenn die Zölle wirklich kommen, es dauert zum Schluss vielleicht so 7 bis 8 Jahre, bis so eine Kupferfabrik neu aus dem Boden gestampft wird. Das wird nicht so schnell funktionieren. Also die Zölle, wenn sie in Kraft treten, verteuern Kupfer dort ordentlich.
Schauen wir mal auf den Dollar. Der ist ja in den letzten Wochen und Monaten immer schwächer geworden. Ist natürlich gut für uns Urlauber, wenn wir in den USA sind, und ist aber auch gut, wenn man Gold kaufen will, oder?
Ja, definitiv. Also ich habe dieses Jahr vor, wenn alles klappt, auch nochmal zweimal in den USA einen Marathon zu laufen. Ich freue mich dann natürlich darüber, wenn da, das Ganze ein bisschen bezahlbarer wird, als es die letzten Jahre gewesen ist. Aber auch für uns Goldnachfrager in Europa. Gold wird ja am Weltmarkt in US-Dollar gehandelt. Wenn jetzt zum Beispiel jemand hier in Deutschland Münzen, Barren oder Schmuck kaufen will, dann macht er das aber meistens in Euro. Wenn jetzt der Dollarkurs zum Euro gefallen ist, bedeutet das, dass man für die Euro, die man jetzt zur Verfügung hat, entweder mehr Gold bekommt oder man muss weniger Euro dafür bezahlen, um das Gold zu kaufen, was man haben möchte, ob es ein 100 Gramm Barren ist oder 10 Gramm oder 250 Gramm oder vielleicht sogar ein Kilo oder ein schönes Schmuckstück. Also je fester der Euro zum US-Dollar ist, desto günstiger wird für uns der Erwerb des Goldes. Und da haben wir tatsächlich im ersten Halbjahr jetzt ein starken Rückgang des Dollars gesehen. Das waren mehr als 10%, ich glaube 13% vom Jahresbeginn bis zum Halbjahresende sind jetzt so auch weiterhin ungefähr auf dem Niveau geblieben in den letzten Tagen. Also das ist schon eine deutliche Erleichterung für den Käufer von Gold in der Eurozone.
Gold hält sich ja schon auf Rekordniveau praktisch, ist nur leicht unter den Rekordständen. Ist denn jetzt ein guter Moment noch zu kaufen, und wenn ja, physisch oder eher als ETF, ETC?
Ja, wir haben jetzt so ein bisschen Seitwärtsbewegung gesehen. Wir waren ja dann bis auf die 3.500 Dollar, die uns so hoch, gingen dann mal 250, 300 Dollar runter. Jetzt sind wir so ungefähr in der Mitte. Also momentan geht so ein bisschen seitwärts, das ist vielleicht auch saisonal bedingt. Da sind die Käufer gerade physischer Natur jetzt nicht mehr so richtig unterwegs in der Sommerpause. Und auch jetzt Aktienmärkte in den USA, der DAX, S&P 500 in den USA, Nasdaq Indizes auf Rekordniveaus gelaufen. Da ist wiederum Geld in andere Assetklassen abgewandert. Aber der Goldpreis hält sich stark auf dem hohen Niveau. Wenn jetzt ein Anleger nicht unbedingt nur sehr, sehr kurzfristig unterwegs ist, dann muss man jederzeit auch mit weiteren kleinen Rückschlägen rechnen oder mit moderaten Rückschlägen rechnen. Wenn ein Anleger einen mittel- bis langfristigen Horizont hat, denke ich auf alle Fälle, ist es noch ein Niveau, wo man jetzt noch in Gold einsteigen könnte. Vielleicht verpasst man dann irgendwie 50 Dollar nach unten, aber das ist mir in meiner langen Handelskarriere auch kaum mal gelungen, den Tiefpunkt zu erwischen. Wenn jemand investieren möchte und wie gesagt mittel- bis langfristig unterwegs sein sollte, würde ich jederzeit eher ETCs empfehlen. Die Geldbriefspannen sind sehr überschaubar verglichen mit den recht hohen Spannen für den Erwerb von physischem Gold. Und gleichzeitig muss man es nicht lagern. Man hat im Depot quasi, dass das Gold ist sicher gelagert in einer sicheren Verwahrstelle. Muss man sozusagen, man kann auch das jederzeit verkaufen, wenn man mal Liquidität braucht. Also für mich spricht eigentlich alles für ein ETC im Vergleich zum physischen Erwerb.
Kommen wir mal von Gold zu anderen Edelmetallen. Worauf schauen Sie da noch so?
Ja, momentan sehr starke Bewegung eigentlich eher in den anderen E-Metallen, so Silber. Silber hat jetzt eine starke Rallye hingelegt, hat sogar relativ betrachtet den Gold überholt seit Jahresbeginn. Da denke ich mal, das spielt eine Rolle, dass wir lange in der Seitwärtsrange gehandelt haben, also Seitwärtshandelsspanne. Auf einmal geht es nach oben durch und dann kommen so die ganzen Trendfolgemodelle, die sehen, oh, da ist ein Markt, wo gerade so eine technische Linie durchbrochen wurde, der Markt ist in Bewegung und kaufen rein. Da sind wir jetzt tatsächlich dann auch auf Niveaus gekommen, die wir seit 2011 nicht mehr gesehen haben, und was ein hohes Argument für viele Silberkäufer momentan ist, dass der Gold-Silber-Ratio, also das Verhältnis von Gold zu Silber, auf ein Niveau gestiegen war mit ungefähr 105. Also für eine Unze Gold konnte ich 105 Unzen Silber kaufen, das historisch betrachtet ungewöhnlich hoch ist. Da hat man jetzt ein bisschen auf die Nivellierung gesetzt. Gold, Sie haben es eben gesagt, in der Nähe der Rekordhöchststände. Silber hat jetzt mal die 39 Dollar pro Unze Marke überwunden gehabt. Da sind wir aber noch von den Rekordhochs bei 50 Dollar die Unze ein ganzes Stück entfernt. Die haben wir 2011 gehandelt. oder 2014, 2011 muss gewesen sein. Und da denke ich mal, sind viele Händler noch, sehen da noch Nachholbedarf. Und ganz spannend auch Platin, das war eigentlich das Edelmetall des ersten Halbjahres, aber nur deswegen, weil es im Juni einen 30-prozentigen Preissprung nach oben gemacht hat. Also es war der größte relative monatliche Preissprung, den die Platinpreise jemals gemacht haben. Und da ist ein ähnlicher Grund, da haben wir jetzt gesehen, auch anderthalb Jahre lang ging es zwischen 900 und 1050 Dollar die Unze hin und her. Man hat unten gekauft, oben verkauft. Das ging einfach, das war so sicher wie das Amen in der Kirche fast. Auf einmal bricht das Ganze da oben durch. Man merkt auch, Industrienachfrage nach Platin steigt. Die viele chinesische Juweliere ganz spannend haben Goldschmuck gegen Platinschmuck ausgetauscht, weil einfach Gold dreimal so teuer war wie Platin. Und das bedeutet, Platinpreise ordentlich Rückenwind bekommen, sind 50% seit Jahresbeginn im Plus. Und da muss man mal gucken, ob da noch Luft dahinter ist. Da spielt auch die Industrie so ein bisschen mit in der Rolle. Platin wird sehr stark in der Industrie gebraucht, Wasserstoffindustrie, Katalysatoren für Autos. Wenn wir da jetzt eine Erholung oder eine gute Weltkonjunktur in der zweiten Jahreshälfte sehen, dürfte da vielleicht auch noch Platz da oben sein. Und sogar Palladium hat mitgezogen. Also momentan Gold im letzten Monat eher so ein bisschen in den Hintergrund gerückt. Aber ich glaube, auf lange Sicht, wenn man das auf mittlere bis lange Sicht betrachtet, würde ich sagen, dass Gold immer noch das Metall ist, was von den Edelmetallen am meisten glänzen wird.
Sagt Michael Blumenroth, Rohstoffanalyst von der Deutschen Bank. Wir werden das im Auge behalten. Vielen Dank für Ihre Einschätzungen heute beim Rohstofftalk.
Gerne. Dankeschön, Herr Koch.
Danke zu Ihnen nach Frankfurt und danke, liebe Zuschauer, an Sie fürs Interesse. Alle weiteren Infos finden Sie weiterhin ja jeden Monat hier im Rohstofftalk. Ansonsten alles Gute und bis zum nächsten Mal.
Und wenn euch diese Sendung gefallen hat, dann abonniert gerne den Podcast von Inside Wirtschaft und gebt uns ein Like.